Lange Zeit galten ja diese ganzen technischen Neuerungen und diese Innovationen, das Internet generell als ja so eine Utopie einer egalitären Gesellschaft, die zu einer Gleichberechtigung führt. Und wie kommt es dann jetzt aber, dass Codes so in unser Leben eingreifen und unser Leben gestalten?
Also die Anfangsutopie, wie sie die Pioniere John Perry Barlow und Konsorten skizziert hatten, war ja, ihr Staaten, Industriekonzerne, ihr habt im Internet keine Macht mehr. Wo wir uns versammeln, sind wir frei. Und diese Utopie hat sich nicht materialisiert. Das sehen wir jetzt in den letzten Jahren, dass eben Regierungen zunehmend das Netz abschalten, zensieren, zuletzt geschehen in Belarus, wo das Internet abgeschaltet wurde. Die Türkei hat ein sehr scharfes Gesetz erlassen, das Provider bzw. soziale Netzwerke verpflichtet, in der Türkei auch eine Repräsentanz zu haben. Wenn nicht, wird die Internetgeschwindigkeit um bis zu 90% gedrosselt. Das ist sozusagen der eine Entwicklungsstrang. Mehr Überwachung, mehr Zensur, mehr Einschränkung der Netzfreiheit. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt aber auch durch die Corona-Entwicklung, beziehungsweise durch die Corona-Pandemie eine positive Entwicklung. Also alles, was wir jetzt im physischen Raum nicht mehr oder nur noch eingeschränkt tun konnten, wie zum Beispiel Demonstrationen, hat sich jetzt in den virtuellen Raum verlagert. Also zum Beispiel in Spielewelten, Animal Crossing, Fortnite. Dort gab es auch Black Lives Matter-Demonstrationen. Dort haben sich Nutzer vernetzt und Proteste organisiert. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung, allein aus dem Grund, es gibt dort eben kein Tränengas und es gibt auch keine physische Gewalt, dass Proteste niedergeknüppelt werden. Und man kann da sicherlich sagen, okay, diese virtuellen Proteste sind jetzt vielleicht eine Politisierung von Spielen, die ja auch als literarische Gattung mittlerweile nach modernem Verständnis gelten. Auf der anderen Seite sind die Eintrittshürden hier in den politischen Prozess auch viel niedriger, weil sich auch Menschen beteiligen können, die jetzt tagsüber zu Hause eingespannt sind, weil sie zum Beispiel jemanden pflegen müssen oder weil sie alleinerziehend sind. Die können jetzt mittags nicht einfach so auf eine Demonstration im physischen Raum gehen, aber sie können sich in diese Spielewelten einloggen und dort eben auch für irgendeine Sache trommeln. Und das ist schon eine Entwicklung, wo man auch sieht, ja, das Internet entwickelt sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu einer Ersatzstadt, wie es ermöglicht, politische Interessen zu aggregieren, Proteste zu organisieren. Also das sind so diese beiden Stränge, die ich im Moment sehe. Auf der einen Seite Überwachung, auf der anderen Seite auch ein großes politisches Potenzial.
Gleichzeitig ist das Internet so als Raum nicht zu überblicken. Es gibt ja aber trotzdem viele Ansätze, die daran arbeiten, die UserInnen zu vermessen und zu Informationen zu speichern und wie Sie Ihr Buch ja auch genannt haben, speichern und strafen. Letztendlich das dann zu verwerten und die Informationen gegen ihre UserInnen zu nutzen.
Ja, das ist ein akutes Problem. Also ich meine, so eine Google-Suche ist halt jetzt nicht nur eine Informationsauskunft, so wie ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Bibliothekskatalog nach einem Werk suche, sondern das ist ja wie so ein Logbuch. Also das muss man sich ja so vorstellen, wenn man da zum Beispiel auch noch einen Google-Mail-Account hat, wird ja Protokoll geführt über meine Suchanfragen. Und die Qualität dieser Suchanfragen ist jetzt nicht nur, dass ich irgendwas da ich in die Tastatur tippe, sondern das ist so ein unfertiger Gedankenprozess. Ich spinne so ein bisschen vor mich hin, versuche mir meine Gedanken zurechtzulegen. Dann ist so eine Art Ping-Pong-Spiel ja noch vorhanden mit dieser Autocomplete-Funktion, die mir eben dann auch noch Vorschläge unterbreitet. Und das ist dann schon so ein Prozess, wo eigentlich Algorithmen ja nicht nur meine Gedanken steuern, sondern auch ja in meinen Kopf reinschauen. Ja, die sehen, was ich gerade denke, die schreiben das auf. Und das wird dann unter Umständen dann auch mit Strafverfolgungsbehörden geteilt, die sich natürlich auch dafür interessieren, was jetzt ein wirklicher Verdächtiger vor einer Tat alles gegoogelt hat. Und man muss ja auch sagen, dass jedes Regime, jedes System, was Menschen in den Kopf reinschaut, totalitär ist. Und das ist einem dann im Moment des Suchens gar nicht so bewusst, aber das sind intimste Prozesse intimste Details, die da gespeichert werden und die dann in einem Prozess möglicherweise gegen einen verwendet werden können. Und mir geht es dann als Journalist natürlich auch so, dass wenn ich bestimmte Dinge dann, ich google natürlich auch, um Informationen im Internet abzurufen, dass dann diese berühmte Schere im Kopf ansetzt, ja, und man sich dann vor dem Hintergrund dieses Wissens fragt, naja, google ich das jetzt oder nicht? Und das ist eigentlich auch das, wovor Internetkritiker immer gewarnt haben, dass sie gesagt haben, die Zensur ist jetzt eigentlich nicht am Backend, ja, also da, wo die Algorithmen sind und möglicherweise mir bestimmte Dinge nicht anzeigen, sondern am Frontend, also da, wo ich operiere, wo ich meine Gedanken in die Tastatur eintippe, dass dort letztendlich diese Schere ansetzt und ich mich selbst zensiere und in meinem Kopf bestimmte Dinge vorgehen, die ich dann aber nicht suche, aus Angst möglicherweise überwacht zu werden.
Wie ist das, wenn man jetzt, man kann ja im Browser quasi das so einstellen, dass quasi alle Spuren irgendwie, wenn man jetzt den Browser schließt, gelöscht werden. Gleichzeitig gibt es ja noch irgendwie die Möglichkeit, über VPN seine IP-Adresse zu verändern. Bringt das wirklich was oder ist das mehr so Augenwischerei?
Also ich würde schon sagen, dass es was bringt, wenn Sie jetzt Cookies löschen und Ihre Browser-Historie löschen, weil sich natürlich der Browser merkt, wo Sie überall rumgesurft haben. In dem Moment, in dem Sie jetzt aber Facebook zum Beispiel geöffnet haben, kann es immer noch sein, dass bestimmte Cookies, also kleine Textdateien, hinterlegt werden und man dann schaut, was Sie jetzt auf anderen Webseiten tun. Also das klassische Webseiten-Tracking, das ist zwar durch diese Kombination aus Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie reguliert worden. Und Sie kennen das ja, dass Sie dann diese Anzeige bekommen, welche Cookies jetzt genutzt werden dürfen. Und aus Faulheit klickt man dann meistens immer drauf und sagt, alles akzeptieren oder alles speichern. Und das ist dann aber das Einfallstor eigentlich in das Tracking. Das heißt, trotz dieser Rechtsgrundlage oder trotz dieses Regelungsregimes können Sie dann weiterhin in Ihrem Nutzungsverhalten überwacht werden. Und dagegen kann man jetzt zunächst mal nichts machen. Sie können das natürlich ablehnen, aber dann haben Sie eine eingeschränkte Nutzung. Zum Beispiel können Sie nach dieser Richtlinie keine bestimmte US-Zeitungen nicht mehr abrufen. Die LA Times ist zum Beispiel einfach nicht verfügbar, wenn Sie jetzt eine europäische IP-Adresse haben. Da lohnt sich dann wiederum so einen Tunnel zu bauen, dass Sie zumindest Ihre IP-Adresse anonymisieren können, dass man nicht mehr sieht, dass Sie jetzt mit Ihrem Gerät in Heidelberg oder Halle eingeloggt sind. Das kann sich lohnen, ist jetzt aber jetzt aus Erfahrung auch nicht jedermanns Sache. Also da muss man schon ein bisschen Kenntnis haben von Verschlüsselungstechnologie, um sich das zu installieren. Das ist jetzt, würde ich mal behaupten, etwas, was für den durchschnittlichen Nutzer weniger in Frage kommt. Das sind dann schon mehr die Techies, die das verwenden.
Eine andere Sache, die Sie in Ihrem Buch zur Sprache bringen, ist so das weite Feld der künstlichen Intelligenz und von Algorithmen, die quasi die von Menschen ja gemacht sind und deswegen menschliche Fehler in sich tragen und zum Beispiel rassistisch diskriminierend sind. Und mich würde jetzt interessieren, wie passiert das? Also wie wird dieses Wissen da reingetragen und wie kommt es, dass so Technik dann hinter den eigentlichen Ansprüchen, die ja oft auch dahinter stehen, zurückbleibt?
Also es gibt, ich mache es mal an zwei Beispielen deutlich. Also der Google-Algorithmus hat mal ein Selfie eines Afroamerikaners in die Kategorie Gorilla eingeordnet. Ja, das war dann der Paradefall der Diskriminierung. Und das Problem liegt einfach daran, dass diese Algorithmen, also vielleicht zunächst mal, was ist ein Algorithmus? Das ist eine Handlungsanweisung an eine Maschine, bestimmte Prozesse zu erledigen. Und diese Algorithmen werden eben so trainiert, dass sie mit Daten gefüttert werden. Und so ein Objekterkennungsalgorithmus, man zeigt ihm dann, schau mal, so sieht ein Baum aus. Und nach dem tausendsten Foto erkennt er dann an den Konturen, dass das ein Baum ist. Und er sagt dann, aha, okay, das hat jetzt hier bestimmte Maße. Das ist dann das, was ich gelernt habe. Nur ist das Problem, dass diese Algorithmen eben hauptsächlich mit Fotos weißer Menschen trainiert werden. Das heißt, die Erkennungsrate von Schwarzen oder People of Color ist eben weitaus schlechter als die von Weißen. Und das hat eben dazu geführt, dass der Algorithmus hier Parallelen zwischen einem Gorilla und einem Menschen hergestellt hat, mit der Folge, dass dieser Mensch objektiviert wurde. Und es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt eine breitere Trainingsgrundlage her, ja, oder man bringt eben mehr Diversität in die Entwicklerteams. Es ist ja immer noch so, dass die meisten Programmiererteams hauptsächlich junge, weiße Menschen sind und die dann natürlich auch bestimmte Vorurteile in die Modelle hineintragen, was dann dazu führt, dass diese Modelle eben verzerrt sind und den schwarzen Menschen nicht von einem Gorilla unterscheiden können. Und Google hat das Problem nicht wirklich gelöst, sondern sie haben dann einfach diese Kategorie Gorilla entfernt, damit diese Fehlklassifikation nicht mehr passieren kann. Aber das eigentliche Problem, dass die Erkennungsrate bei schwarzen Menschen sehr viel schlechter ist, ist damit noch nicht gelöst. Das sieht man auch bei Gesichtserkennungsalgorithmen, die immer wieder hohe Fehlerraten, insbesondere bei schwarzen Menschen, aufweisen. Ein anderes Beispiel, was jetzt auch aktuell noch virulent war, war das Abitur in Großbritannien. Dort hat man gesagt, okay, die letzten Klausuren konnten nicht mehr geschrieben werden. Das heißt, es gab da auch keine Notenvergabe. Und man hat jetzt einen Algorithmus herangezogen, der auf Grundlage der letzten Schuljahre einen Notenschnitt errechnet hat. Und das hat dann dazu geführt, dass die Abiturnoten von 40% der Schülern schlechter waren, weil der Notenschnitt abgesenkt wurde. Und der Algorithmus hat dann eine Häufigkeitsverteilung von Noten berechnet und die Klassen bzw. Lehrer waren dann gezwungen, diese Noten auch zu vergeben, selbst dann, wenn der Schüler X tatsächlich besser in seinen Leistungen war. Und kleinere Klassen von Elite-Colleges, wo diese Häufigkeitsverteilung weniger ins Gewicht fiel, wurden da bevorzugt. Und größere Klassen in Colleges von ärmlicheren Regionen im Norden Englands oder in Schottland wurden dann benachteiligt, weil eben mehr Leute schlechtere Noten bekamen. Und das ist auch ein Beispiel, das zeigt, wie eben Menschen durch Algorithmen diskriminiert werden können, zum einen, und sich bestimmte Diskriminierungsmerkmale, die ja ohnehin schon in der Gesellschaft verankert sind, durch solche algorithmischen Systeme noch verfestigen. Und das ist das große Problem, dass man eben diese Algorithmen fairer machen muss. Aber das setzt zunächst voraus, dass man sie eben transparent macht. Und man muss eben nachvollziehen können, wie jetzt dieser Algorithmus operiert. Ja. Natürlich ist auch die Notenvergabe durch einen Lehrer in gewisser Weise eine Blackbox. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum mir der Lehrer in Mathematik oder im Deutschaufsatz eine 4 oder eine 2 gibt. Aber ich kann mit dem reden und mit der Maschine kann ich eben nicht reden.
Jetzt ein weiteres krasses Beispiel, was mir begegnet ist, in Bezug auf das autonome Fahren von Autos, dass die Wahrscheinlichkeit ja 4-mal so hoch ist, dass ein schwarzer Mensch von einem autonomen Auto überfahren wird im Vergleich zu dem Fall eines weißen Menschen. Lässt sich das dann auch darauf zurückführen, dass diese Systeme hauptsächlich mit Bildern von weißen Menschen oder dem Verhalten von weißen Menschen gefüttert werden und sie deswegen von einer weißen Hautfarbe erstmal ausgehen bei einem Menschen?
Ja, also diese Ursache liegt auch in den verzerrten Modellen dieses Lichtsensors, der eben hauptsächlich mit weißen Menschen, weißen Fußgängern trainiert wird und dann eben in der Praxis Probleme hat, schwarze Menschen zu erkennen. Das ist ja im Grunde so, dass die Algorithmen Probleme haben, ein weißes Auto vom weißen Himmel zu unterscheiden. Das war das Problem beim Tesla-Unfall in Florida, als dieses Fahrzeug auf Autopilotmodus in den Sattelschlepper hineingerast ist, weil eben der Algorithmus nicht zwischen dem Himmel und dem Auto unterscheiden konnte. Nur ist es eben kein rein technisches Problem, sondern es ist ein soziales Problem, wenn dann eben der schwarze Mensch ein vierfach erhöhtes Risiko hat, bei so einem Autounfall ums Leben zu kommen. Das ist, wie gesagt, auch der Punkt, den ich immer kritisiere, dass wir das nicht nur auf einer technischen Ebene lassen können, sondern das hat natürlich auch eine ethische Dimension. Ja, und diese KI-Modelle sind eben hauptsächlich nach westlichen Standards, nach bestimmten westlichen Wertevorstellungen auch programmiert. Ja, es gab mal eine sehr umfangreiche Erhebung wo Leute aus ganz verschiedenen Kulturkreisen befragt wurden, naja, wie soll sich jetzt dieses fahrerlose Auto entscheiden im Falle einer möglichen Kollision? Soll es den Fußgänger in Anführungszeichen opfern, den reichen oder armen Menschen, die Frau mit Kinderwagen oder den Mann im Rollstuhl? Und da gibt es ganz unterschiedliche Settings bzw. Wertvorstellungen. In buddhistischen Kulturen wäre es ein Problem, wenn das Auto jetzt in eine Kuh reinfährt. Da muss man dann eigentlich auch sich mal von dieser Vorstellung befreien, dass man so einen universellen Code entwickelt, der dann alle möglichen Probleme löst. Und da muss man eben auch bei den Modellen feiner abschichten. Und das ist natürlich jetzt zunächst mal eine technische Aufgabe an die Entwicklerteams, dass eben diese Ungerechtigkeit beseitigt wird und der Algorithmus dann auch den schwarzen Fußgänger erkennt. Ja. Und das ist dann immer so, dass es wie so ein Hebeleffekt ist, dass eben Schwarze ohnehin schon Diskriminierungen im Alltag erleiden und dann ein neues Diskriminierungsfeld durch KI aufgemacht wird. Und das gilt es eben zu verhindern mit einer breiteren Datengrundlage. Vielleicht kann man auch darüber nachdenken, dass man das Ganze Open Source macht, dass eben auch Entwickler da mal draufschauen können, unter die Motorhaube eines autonomen Fahrzeugs, um zu schauen, naja, funktioniert das jetzt richtig und ist das auch einigermaßen diskriminierungsfrei.
Gibt es da Ideen, wie man da ansetzen kann, dagegen vorzugehen? Was denken Sie, wäre da effektiv?
Also ich glaube, es kann eigentlich nur über Regulierung funktionieren. Da gibt es ja auch sehr viele Ansätze auf nationalstaatlicher Ebene. Auf der anderen Seite setze ich auch so ein bisschen auf die Selbstverpflichtung der Konzerne. Zum Beispiel das Auto. Ja, das Auto ist heutzutage ein rollender Computer mit hunderttausenden Zeilen Programmiercode. Und das ist uns ja auch in der Dieselaffäre bei VW auf die Füße gefallen. Die Regulierungsbehörden haben nicht gesehen, wo jetzt dieser faule Code der Motorschaltung oder dieser Abschaltsoftware verborgen ist. Und da bin ich ein Freund von Open Source. Ja, man könnte das ganz klassisch regeln, indem man diese Motorsteuerung einfach als Open Source macht und dann Entwickler, Ingenieure einfach mal auf den Code draufschauen lässt. Das würde Transparenz herstellen. Da könnte man dann auch sehen, ob getrickst wird, ob jetzt dieses Fahrzeug auf dem Prüfstand die Abgassoftware dann abschaltet oder nicht. Nur ist es eben für die Automobilhersteller eben nicht die Frage, ja, weil die natürlich sich da nicht in die Karten schauen lassen wollen. Und das ist wieder mal eine Forderung nach Transparenz. Also das muss man irgendwie herstellen, sei es jetzt durch Selbstverpflichtungen oder durch staatliche Regulierung. Denn nur wenn wir wirklich in den Motorraum der Maschinen reinschauen können, können wir auch solche Tricksereien oder Diskriminierungen erkennen.